Ja, danke für die nette Vorstellung und vor allen Dingen auch für die Einladung, heute hier herzukommen. Und was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, dass ich eine cis-geschlechtliche Perspektive auf diese Themen oder auf das Thema Ejakulation habe. Das heißt, ich habe gelernt, mich mit dem Geschlecht, was mir bei meiner Geburt zugewiesen wurde, zu identifizieren. Ich identifiziere mich als Frau und nicht zum Beispiel als Transperson oder Inter. Und in diesem Sinne kann dieser Vortrag natürlich auch bestimmte blinde Flecken beinhalten, was nicht nur an meiner persönlichen Perspektive liegt, sondern auch daran, dass die Informationen, die zu finden sind, gerade irgendwie in der sogenannten Wissenschaft oder im Internet natürlich oft sehr in diesem binären Geschlechtersystem verhaftet bleibt, also wo es eigentlich nur um Männer und Frauen geht und Menschen mit Penis direkt als Männer kategorisiert werden und Menschen mit Vulva als Frauen. Da versuche ich auch so mit den Begrifflichkeiten ein bisschen rumzuspielen, um davon ein bisschen wegzukommen. Aber wie gesagt, leider befinden wir uns da einfach immer sehr viel in diesem Feld der Zweigeschlechtlichkeit. Und dementsprechend hat auch der Vortrag ein paar blinde Flecken. Ja, das Thema Ejakulation, was ich heute einbetten möchte in ein paar historische und kulturelle Perspektiven, ist für mich ein total politisches Thema, weil es ja eingebettet ist tatsächlich auch in viele Macht- und Wissenskämpfe, die an Körpern ausgetragen werden. Und in also Prozesse, die mit Normierungen zu tun haben, in denen es viel um Norm- und Normalisierungsprozesse geht. Was wir auf der einen Seite natürlich in der Wissenschaft sehen, wie dann auch Biologiebücher zum Beispiel geschrieben werden, wie Aufklärungsunterricht stattfindet. In meinem Aufklärungsunterricht zumindest war nie die Rede von der sogenannten weiblichen Ejakulation. Ja, daran können wir sehen, wie viel das Thema verknüpft ist mit Macht- und Wissenskämpfen. Was mir auch noch wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass dieser Vortrag in alle Geschlechter ansprechen soll und alle Geschlechter herzlich willkommen sind heute Abend hier. Gleichzeitig ist es natürlich trotzdem ein Thema, was Menschen mit Vulva, die oft auch oder meistens in unserer Gesellschaft als Frauen sozialisiert werden, natürlich auf eine andere Art betrifft, weswegen ich dann auch so im Laufe des Vortrages, wenn ihr Fragen habt oder am Ende so ein bisschen vielleicht noch Kommentare oder so, dass ihr das einfach im Hinterkopf behaltet, gerade so die männlich gelesenen Personen sich vielleicht einfach ein bisschen zurücknehmen und die Fragen vielleicht dann auch eher in der kritischen Männlichkeitsrunde am Ende stellen. Und als erstes möchte ich gerne dahin zurückgehen, wo alles für mich zumindest angefangen hat, das habe ich ja eben schon erwähnt, so bei der sogenannten Sexualaufklärung oder den ersten Biologieunterrichtsmomenten, in denen das Thema Sexualität Thema war. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus dem Buch, was vorne auch ausliegt, Ursprung der Welt von Liv Strömquist. Das ist ein super toller Comic über ja, so die Geschichte der Vulva oder Vulven. Und was wir hier lesen können, das ist ein Biologiebuch, ein schwedisches aus dem Jahr 2001, in dem es ja, folgendermaßen lautet. Während des Vorspiels werden Mann und Frau immer erregter und der Penis des Mannes wird steif. Auch die Scheide der Frau wird feucht, damit der Penis leichter eindringen kann. Da finde ich es einfach super krass zu sehen, wie jetzt hier schon es nur eine zweigeschlechtliche Perspektive auf Sexualität gibt. Es ist von Männern und von Frauen die Rede und wird auch sehr zweckgebunden dargestellt. Also die Scheide wird feucht, damit der Penis leichter eindringen kann, was einfach sehr viel über dieses binäre Geschlechtersystem aussagt, in dem sich die beiden Geschlechter auch heterosexuell aufeinander beziehen, was oft auch als Heteronormativität bezeichnet wird. Und so geht das Ganze dann auch weiter. Es gibt ein weiteres Biologiebuch, was Strömquist zitiert, in dem folgender Satz steht: Wenn ein Mann sexuell erregt ist, wird sein Penis steif und sein Körper ist bereit für Sex. Wenn eine Frau sexuell erregt ist, wird ihre Scheide feucht und weich. Also hier sehen wir auch nochmal so, wie dieser krasse Gegensatz aufgemacht wird zwischen diesen beiden Geschlechtern, als wäre es ein sich ausschließender Gegensatz, anstatt zum Beispiel, dass es dann so ein bisschen die Schlussfolgerung auch von Strömquist, warum schreiben wir in solchen Biologiebüchern nicht einfach, wenn ein Mann sexuell erregt ist, wird sein Penis steif und sein Körper ist bereit für Sex. Wenn eine Frau sexuell erregt ist, wird ihre Klitoris steif und ihr Körper ist bereit für Sex. Das wäre so ein bisschen die Gegenperspektive, die Strömquist vorschlägt, um nicht so sehr in dieser Zweigeschlechtigkeit und diesen Gegensätzen verhaftet zu bleiben. Das ist erstmal so ein bisschen der so ein Einstieg in das, was wir vorfinden, wenn wir anfangen, uns zu beschäftigen mit dem Thema Sexualität und gerade auch Sexualaufklärung für Kinder und Jugendliche. Und dazu würde ich gerne noch eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar war das so, dass ich in der 4. Klasse, glaube ich, das erste Mal Sexualkundeunterricht hatte. Und das Ganze hat so damit angefangen, dass unsere damalige Lehrerin uns in einen Stuhlkreis hat setzen lassen. Und anstatt dass alle sich einfach so hinsetzen, wie sie wollen, mussten wir dann junge Mädchen, junge Mädchen, junge Mädchen sitzen. Was einfach so unglaublich krass halt auch nochmal auf diese Norm der Heteronormativität und Zweigeschlechtigkeit hinweist. Und in der 6. Klasse ging das Ganze dann weiter mit so der 2. Runde Sexualkundeunterricht. Und was mir sehr prägnant in Erinnerung geblieben ist, ist, dass die Jungs aus meiner Klasse Kondome mitbekommen haben von unserer Biologielehrerin und die Mädchen ein Tampon. wo man sich natürlich erschreckenderweise fragt, was haben Tampons, bitteschön, mit Sexualität, mit Lust, Begehren, Liebe, Beziehungen zu tun? Also wir sehen einfach, oder das ist für mich so ein ziemlich gutes Beispiel dafür, was für ein Tabu auf weiblicher Sexualität liegt und was da auch irgendwie für eine Leerstelle oder für eine gähnende Leere irgendwie ist rund um das Thema, weil es dann sich ja hauptsächlich beschränkt auf solche Bilder, wo es eigentlich nur um Reproduktion geht, also nur die Organe dann als Fortpflanzungsorgane bezeichnet werden, viel Anschauungsmaterial zur Gebärmutter in Biologiebüchern zu finden ist, aber so gut wie kein weiteres Bild von der äußeren Vulva zum Beispiel. Das Ganze findet dann seinen Höhepunkt in einem Kinderaufklärungsbuch, was auch in dem Strömquist-Buch zitiert wird, in dem das Ganze dann wirklich die Ausmaße annimmt, dass die Frau einen Busch zwischen den Beinen hat. Immerhin hat sie Haare hier, das ist ja auch schon mal vielleicht eher ab von der Norm. Und in diesem Busch, so wird es hier beschrieben, ist ein Loch, das ins Innere führt. Und so wird dann in diesem Buch eine Vulva gezeichnet. Als Kanal, Loch, was auch immer, wo irgendwie nicht wirklich zu erkennen ist, was jetzt dieses Organ noch alles mit beinhaltet. Das ist dann so der absolute... Genau, das Schwänzchen passt genau in das Loch zwischen dem Busch. Wo wir natürlich hier auch wieder so diese totale Bezogenheit sehen. Dass weibliche Sexualität immer nur in Bezug auf das Männliche gedacht wird oder immer nur im Bezug auf das Männliche definiert wird. Und wir uns natürlich fragen müssen, was lernen wir denn überhaupt über die Vulva? Was ist die Vulva? Ein Loch anscheinend, laut solchen Kinderbüchern. Das übrigens, das noch nur als so kleiner Side-Fact, das ist nicht aus den... vergangenen Jahrhunderten dieses Buch, sondern es ist von 2011. Also das muss man sich da auch noch zu reinziehen. Genau, hier habe ich ein Zitat einfach mit reingenommen. Das ist von Jean-Paul Sartre aus seinem Buch Das Sein und das Nichts, wo so ein bisschen so diese westlich-patriarchale Denke nochmal sehr deutlich wird, dass die weibliche Sexualität bzw. die Vulva tatsächlich auch als Mangel im Vergleich zum Männlichen gedacht wird, also als eine Leerstelle, als Loch, was nach einem anderen Körper ruft bzw. gefüllt werden muss, in Anführungszeichen, durch den Penis in diesem Fall. Ja, und da frage ich mich natürlich, wo wird das abgebildet und wo wird darüber gesprochen, was ein Mensch mit Vulva sieht, wenn er oder sie in den Spiegel schaut und sich irgendwie vor den Handspiegel setzt und mal guckt, was da so ist. Also wo sind zum Beispiel solche Abbildungen von der Vulva? Wo werden die Vulvalippen, die Klitorisperle und die Harnröhre abgebildet zum Beispiel? Dazu möchte ich einen kurzen Exkurs unternehmen zur Geschichte der Klitoris bzw. des ganzen Klitoris-Schwellkörpers, weil die Klitoris natürlich mehr ist als einfach nur die Perle, die von außen sichtbar ist. Und da ist es ganz spannend zu sehen, dass schon im 17. Jahrhundert eine englische Hebamme unter anderem geforscht hat an der, an der Klitoris und beschreibt, wie sie sich aufrichtet und zusammenfällt, wie es die Rute tut und den Frauen Lust bereitet, damit sie mit Wonni die Kopulation genießen. Im Zusammenhang natürlich dann mit auch so der Vorherrschaft der katholischen Kirche, Missionierungsprozessen, die Hexenverfolgung ist natürlich auch zu nennen in Bezug auf die Geschichte der Klitoris, wo ja, eine zu große Klitorisperle oder auch speziell geformte Vulvalippen oder Zitzen als Teufelsmerkmale gesehen wurden und diese Menschen als Hexen dann auf, den, auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Ähnlich ging es dann zu mit, der, ja, mit den ganzen Prozessen rund um die weibliche Hysterie, wo die Klitorisentfernung als Allheilmittel gesehen wurde, um Hysterie zu behandeln. Wenn man sich dann so Texte anguckt, so Anfang des 20. Jahrhunderts, verschwindet die Klitoris tatsächlich so gänzlich von der Bildfläche und ist überhaupt nicht mehr im wissenschaftlichen Diskurs zu finden. Stattdessen taucht dann Freud auf, Sigmund Freud, ein österreichischer Psychoanalytiker, der viele Theorien verbreitet über Vorstellungen von dem richtigen Sex, weil nur, also laut Freud, es einen reifen und einen unreifen Orgasmus bei der Frau gibt, der Reife nur durch penetrativen, aufnehmenden Sex erreicht werden kann und dadurch natürlich einfach nochmal so dieses Ideal geschürt wurde, dass weibliche Sexualität nur in Beziehung zum Männlichen existieren kann und eine enorme Genital- und Penisfixiertheit durch solche Theorien, wie die von Freud, entstanden sind. In den 60er Jahren wird die Klitoris dann wieder entdeckt von Masters und Johnson und erst 1998 bestätigen dann Studien von Helen O'Connell, dass das Klitorisorgan sogar 7 bis 10 Zentimeter lang ist, wie wir es dann hier auf der Abbildung auch sehen können. Ja, anhand dieser Geschichte der Vulva und der Klitoris können wir sehen, wie Sexualitäten gesellschaftlich konstruiert werden, also hergestellt werden, produziert werden und wie diese Konstruktion tatsächlich auch von bestimmten Machtinteressen abhängen kann. Also wie zum Beispiel in der Hexenverfolgung oder zu Zeiten der Hysterie. Ja, dadurch dann natürlich tatsächlich auch die Vulva oder die Klitoris nicht einfach willkürlich aus Versehen von der Bildfläche verschwunden ist, sondern tatsächlich unsichtbar gemacht wurde auf eine Art. Also dass einfach ganz viel Forschung nicht mehr stattgefunden hat, beziehungsweise unkenntlich gemacht wurde tatsächlich. Ah, da habe ich noch ein ganz gutes Zitat drin. Die vordere Innenseite der Vagina ist untrennbar mit den inneren Teilen der Klitoris verbunden. Und die Vagina zu stimulieren, ohne dass die Klitoris stimuliert wird, ist nahezu unmöglich. Also sind Vaginalorgasmen auch Klitorisorgasmen, nur mit anderem Namen. Das fand ich nochmal so ein ganz gutes zusammenfassendes Zitat aus dem Journal of Sexual Medicine von 2012, genau, wo einfach nochmal die Wichtigkeit oder die Rolle der Klitoris auch für Orgasmen betont wird. Genau, das war jetzt so ein bisschen der Exkurs zur Geschichte der Klitoris. Das Ganze würde ich natürlich auch gerne jetzt noch anwenden auf die auf Ejakulationspraktiken, auf Arten zu ejakulieren, um da so ein bisschen drauf zu schauen, was das bedeutet für Ejakulation, welche Idealbilder geschürt werden oder wie diese auch entstanden sind unter spezifischen historischen Kontexten und Umständen. Das heißt, welche Vorstellungen und Normen sind in Bezug auf Ejakulation historisch geworden. Dazu finde ich das Beispiel immer ganz treffend, wie über weibliche Sexualität allgemein gedacht wurde oder vielleicht auch immer noch wird und sich bis in heutige Zeit zieht. Und zwar gibt es ja so seit dem 19. Jahrhundert vielleicht eher so die Ansicht, dass Frauen von sexuellen Empfindungen nicht sehr bedrängt werden oder eher die Keuschen, als irgendwie mit so einem Keuschheitsideal oft dargestellt werden. Tatsächlich aber im Hexenjagdbuch aus dem 15. Jahrhundert zum Beispiel ganz anders dargestellt wurde, wo die Fleischeslust von Frauen als maßlos bezeichnet wurde, was vielleicht auch immer noch so ein bisschen auf dem Hintergrund der Sündengeschichte aus der Bibel geschrieben wird und wir hier so eine Doppelmoral Auf der einen Seite wird weibliche Sexualität oder wird die Frau entweder als Heilige oder als Hure dargestellt. Und diese Doppelmoral würde ich persönlich auch aus so meiner geschlechtstheoretischen Analyse heraus sagen, zieht sich noch bis in heutige Zeit. Was wir dann auch an dem Thema Ejakulation wieder sehen können. Also auf der einen Seite ist es ein total tabuisiertes Thema, so dass es einfach nicht wirklich auftaucht oder halt nur als diese, also nur als gähnende Leere, und gleichzeitig aber natürlich auch eine große Pornografisierung von der sogenannten weiblichen Ejakulation oder als Squirting wird es dann ja oft in Mainstream-Pornografie bezeichnet, stattfindet. Wenn wir zurückgehen in die Antike, sieht das Ganze ganz anders aus. Da gibt es ziemlich spannende Forschungen von Parmenides zum Beispiel, der beschreibt, wenn Frau und Mann zusammen die Keime der Liebe mischen, formt die Kraft wohlgebaute Körper, wenn sie nur die Mischung bewahrt, bei welchem von beiden der Sieg, dessen Gestalt wird verwirklicht. Also die alten Griechen haben angenommen, dass je nachdem, wie sich die Ejakulate vermischen bei heterosexuellem Sex, das quasi das Geschlecht des Babys bestimmt. Also wenn mehr weibliches Ejakulat beim Sex irgendwie vorhanden war, dann wurde das Baby weiblich. Wenn mehr männliches Ejakulat sich vermischt hat, dann wurde das Baby männlich. Genauso gab es dann Forschung von Galenus, der auch schon festgestellt hat, wie große Mengen von dieser Flüssigkeit ausgestoßen werden können, auch bei Menschen mit Vulva, die tatsächlich dann die des Mannes übertreffen können. In Indien zum Beispiel finden wir auch immer noch Skulpturen von ejakulierenden Göttinnen an Tempeln und Brunnen zum Beispiel. Im Kamasutra ist Ejakulation auch schon als Praxis benannt. Hippokrates zum Beispiel hat tatsächlich auch schon daran geglaubt, dass Frauen nicht nur nach außen ejakulieren können, sondern auch nach innen. Das heißt, dass das Ejakulat dann nicht immer nach außen abgegeben wird, sondern irgendwie auch drin im Körper behalten wird. So war zumindest Hippokrates These damals schon. Und Aristoteles hat die These aufgestellt, dass mit dem weiblichen Ejakulat Frauen sich auch selbst befruchten können und dann sogenannte Jungfernzeugungen möglich wären. Die Zwei-Samen-Theorie hat sich dann tatsächlich auch bis ins Mittelalter fortgezogen. Also im Mittelalter ist man davon ausgegangen, dass Intersex-Geschlechter dadurch entstanden sind, dass einfach ja quasi männliches und weibliches Ejakulat sich zu gleichen Teilen vermischt hat und daraus dann ein Intersex-Geschlecht entstanden ist. Ja, also wenn wir uns westliche Kulturen anschauen und da so ein bisschen zurück in die Geschichte gehen, kommt natürlich im 17. Jahrhundert die Entdeckung, also mit dem Mikroskop quasi, die Entdeckung, dass nur männliches Ejakulat Sperma enthält und damit relevant für die Fortpflanzung ist und dadurch, dass einfach zu der Zeit ein sehr großer Fokus auf die Fortpflanzung und nicht zum Beispiel auf sexueller Lust oder so lag, ist dann damit die Ejakulation einfach so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Das Ganze hat sich dann natürlich auch in den Medizinwissenschaften oder in der medizinischen Praxis niedergeschlagen, dass es zum Beispiel total viele Operationen auch gab oder Fehldiagnosen, dass quasi die Ejakulation verwechselt wurde mit einem Inkontinenzproblem oder so und total viele Menschen an der Harnröhre dann operiert wurden, um dieses vermeintliche Inkontinenzproblem zu beheben, was natürlich nicht geklappt hat und sich dann alle Ärzte und Ärztinnen gewundert haben, warum, oder Ärzte wahrscheinlich zu der Zeit, warum die Frau immer noch weiter uriniert beim Sex oder der Masturbation. Genau, und erst in den 70ern ist dann durch unter anderem feministische Bewegungen die Ejakulation wieder in den Fokus gerückt worden. Und seit 2002 ist die weibliche Prostata, also das Organ, was das weibliche Ejakulat produziert, auch anerkannt in der internationalen Anatomie-Terminologie und wurde als dieser Begriff weibliche Prostata auch aufgenommen. Also wenn wir da zurückgehen in die Geschichte und halt sehen, dass in der Antike, dass im Mittelalter Ejakulation schon mal Thema war, dass die Menschen davon wussten, dass es in der gesellschaftlichen Praxis einfach mit etabliert war, können wir sehen, wie sehr Einfluss genommen werden kann auf den Körper, wie sehr das Ganze zusammenhängt mit einem bestimmten Wissen, was halt im Umlauf ist oder auch nicht. Und wie wechselnde Interpretation und Blickwinkeln auf Sexualität natürlich abhängt von bestimmten macht Interessen. Also mit diesen beiden Zitaten von Michel Foucault wollte ich einfach nochmal so darauf aufmerksam machen, wie sich Macht direkt an den Körper schalten kann, an Funktionen, physiologische Prozesse, Empfindungen und Lüste, was am Beispiel der weiblichen Ejakulation einfach total gut sichtbar ist, dass darüber auch eine Disziplinierung oder eine Art Kontrollmechanismus von Körpern entstehen kann. Weil wie sollen denn Körper auch wissen oder ejakulieren lernen oder können, wenn einfach der Glaubenssatz, dass nur Männer ejakulieren können, im Umlauf ist, was dann natürlich von Foucault auch als anatomische Politik bezeichnet wird, oder genau so andersrum könnten wir Anatomie, also was wie bezeichnet wird oder wie erforscht wird, auch als eine Form von politischer Anatomie verstehen. Ähnlich sind diese ganzen Machtprozesse natürlich auch mit Sprache verknüpft, also nicht nur mit Wissen, sondern auch können wir anhand von bestimmten Bezeichnungen, also wie zum Beispiel, dass wir von Schamlippen reden oder von dem Schambein oder den Schamhaaren. Da wird einfach an der Sprache auch deutlich, wie sehr sich bestimmte kulturelle Werte oder Glaubenssätze in der Sprache manifestieren. Zum Teil sind die Organe der Vulva oder Drüsen in der Vulva benannt nach männlichen Wissenschaftlern. Also die Ejakulationsdrüsen heißen zum Beispiel genische Drüsen oder werden oft so genannt, nach einem Forscher, genauso wie die Befeuchtungsdrüsen nach Bartholin benannt wurden oder der G-Punkt oder die G-Fläche nach Ernst Gräfenberg, was ein bisschen so die Absurdität, finde ich, auch nochmal darstellt, dass irgendwie andere Muskeln im Körper einfach als Herz oder so bezeichnet werden, aber dann bestimmte Drüsen am weiblichen Geschlechtsorgan mit diesen Männernamen belegt sind, was für mich irgendwie so eine totale Kolonialisierung durch eine patriarchale Wissenschaft darstellt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch dieses Vagina-Vulva-Missverständnis, also das Wort Vagina bezeichnet eigentlich nur den Kanal, und da finde ich immer so den Bezug ganz gut, dass wenn ich quasi von meinem Gesicht sprechen will, aber das Wort Kehle benutze, dann wäre das genauso wie wenn ich von meiner Vulva sprechen will, aber das Wort Vagina nur benutze. Deswegen habe ich hier nochmal so eine kleine Folie eingebaut mit Begriffen, die ich ganz gerne benutze. Also vielleicht eher Vulvalippen anstatt Schamlippen oder die Schamhaare anstatt die Schamhaare. Genauso auch aufnehmender Sex oder Zirklusion, Umschließung, um einfach die Aktivität auch der Vulva mehr in den Vordergrund zu rücken. Yoni und Punani sind einfach andere Wörter für Vulva. Der G-Punkt wird oft in feministischen Kontexten eher auch als Genussfläche bezeichnet. Genauso wie dann die Geschlechtsorgane als Lustorgane bezeichnet werden. Ich habe so ein bisschen versucht herauszufinden in so einer kleinen Recherche, wie das Ganze heutzutage dargestellt wird. Und habe mich so ein bisschen eigentlich durchs Internet geklickt, weil ich mir so dachte, das ist so die Quelle, wo die meisten wahrscheinlich suchen würden nach Informationen, wenn sie was wissen wollen, zu weiblicher Ejakulation, und möchte anhand so ein paar Beispielen auch nochmal zeigen, wie es jetzt in heutiger Zeit Ejakulationen oder Ejakulationspraktiken dargestellt werden. Also wenn ich den Suchbegriff Ejakulation bei Google eingebe, werde ich direkt weitergeleitet auf den Samenerguss, der sich auf die männliche Ejakulation bezieht, oder auf die Ejakulation im Mund, was ich ziemlich krass oder irgendwie auch ein bisschen aussagekräftig über den Einfluss von Pornografie finde. Und sehr spannend fand ich auch, das war so das Buch, was mich aufmerksam gemacht hat, von Diana Torres, wo Diana Torres, also die Autorin, beschreibt, wie sie im Jahr 2008 sich den spanischen Wikipedia-Eintrag zu weiblicher Ejakulation durchgelesen hat, und der Wikipedia-Eintrag zu weiblicher Ejakulation häufiger das Wort Penis erwähnt hat als das Wort Vulva, und dann direkt auf einen weiteren Artikel zur männlichen Prostata verwiesen hat. Das habe ich dann natürlich auch mal so ein bisschen versucht, mich durchzuklicken bei Wikipedia, und war dann auf jeden Fall erstmal schon mal überrascht, dass zumindest hier die weibliche Ejakulation direkt mit genannt wird. Genau, fand das dann ganz spannend, so zu lesen, was wir über männliche Ejakulation erfahren können bei Wikipedia, wo eine direkte Verlinkung zum Orgasmus tatsächlich stattfindet, also wo der Zusammenhang von Ejakulation und Orgasmus betont wird. Zumindest hier in einem Nebensatz die Ejakulation bei Männern auch erwähnt wird, also dass Menschen mit Penis nicht nur nach außen ejakulieren können, sondern auch nach innen. Alles Weitere aber natürlich mit Störungen irgendwie in Verbindung gebracht wird. Also da, wenn Männer nicht ejakulieren oder frühzeitiger Samenerguss wäre auch noch so ein Stichwort, also was irgendwie total spannend ist, dass dann sofort immer der Fokus auf einer bestimmten Störung oder so liegt, die dann medizinisch bekämpft oder behandelt werden muss, was für mich so ein bisschen aussagekräftig dafür ist, wie sehr männliche Ejakulation auch mit bestimmten Männlichkeitsidealen zusammenhängt. Genau, was ich hier noch ziemlich krass fand, das ist jetzt der deutsche Wikipedia-Artikel zum Samenerguss, der ziemlich deutlich Fotos von der männlichen Ejakulation zeigt. Und zwar, genau, sehen wir hier so in Zeitlupe quasi, wie Fotos von einem ejakulierenden Penis aussehen können. Und was ich richtig krass fand, war dann beim so weiter rumklicken, dass in dem englischen Wikipedia-Eintrag sogar ein Video von einem ejakulierenden Penis gezeigt wird. Und beim weiteren Runterscrollen finden wir auch bei dem Wikipedia-Eintrag ein Video von einem ejakulierenden Delfin. Was das da jetzt so zu suchen hat, wusste ich jetzt auch nicht so genau. Ja, und als ich dann damals mich da so durchgeklickt hatte, durch diese Wikipedia-Einträge zur männlichen Ejakulation, habe ich mich natürlich auf den Eintrag zur weiblichen Ejakulation gefreut und wurde dann bitter enttäuscht, was mich jetzt auch nicht so sonderlich verwundert hat. Es gibt dieses eine Bild, wo ich nicht so wirklich weiß, wo oben und unten sein soll. Es gibt leider kein Foto und auch kein Video, was mir einfach einmal mehr deutlich gemacht hat oder aufgezeigt hat, wie wichtig es für mich ist, mein eigenes Wissen herzustellen oder auch an meinem eigenen Körper zu forschen und eher auf mein Körperwissen zu vertrauen, als auf irgendwelche medizinischen, wissenschaftliche Diskurse oder Darstellungsmaterial. Und finde da tatsächlich, das hatte ich ja eben schon erwähnt, dieses Buch von Laura Merre total gut, weil es halt auf Zeichnungen beruht, die durch Selbstuntersuchungen entstanden sind. Da werde ich jetzt ein paar Bilder auch nochmal zeigen und erklären, wie das denn jetzt genau funktionieren kann mit dieser sogenannten weiblichen Ejakulation. Und zwar sehen wir hier ja Vulva und Gebärmutter in Querschnittsansicht, allerdings so ein bisschen anschaulicher dargestellt als in diesem Bild, was ich ganz am Anfang von dem Biologiebuch gezeigt hatte. Genau, hier sehen wir den Vulvakanal in lila. Das blaue hier ist die Blase mit der Harnröhre. Hier in rot der Klitoris-Schwellkörper mit der Klitorisperle. Und um die Harnröhre herum sitzt die Prostata bzw. das Harnröhrenschwellgewebe oder paraurethrale Schwellgewebe, was aus bis zu 40 Drüsen besteht und so zwischen 2 und 5 cm groß sein kann und innerhalb kürzester Zeit Flüssigkeit bzw. dieses Ejakulat produzieren kann, was dann auch wiederholt in großen Mengen nach außen abgegeben werden kann. Es gibt neben dem Harnröhrenausgang zwei Ejakulationslöchelchen, die in so Kuhlen sitzen, wo das Ejakulat rauskommen kann. Es kann auch aus der Harnröhre kommen und mich würde es auch nicht verwundern, wenn es aus dem Vulvakanal kommt. Also ich habe tatsächlich da total viele verschiedene Erfahrungsberichte gehört, so in auch gerade den Workshops, wo es viel um persönliche Erfahrungen geht. Und ich glaube, das ist total unterschiedlich von Person zu Person und auch vielleicht, wie die Stimulation genau stattfindet, wo dann das Ejakulat rauskommt.
An dieser Stelle gab es dann im Publikum nochmal eine Nachfrage, was denn genau der Unterschied zwischen dem sogenannten Feuchtwerden ist und der weiblichen Ejakulation.
Das sind schon noch zwei unterschiedliche Flüssigkeiten oder auch unterschiedliche Prozesse, weil das Feuchtwerden über die Befeuchtungsdrüsen stattfindet, die eher um den Vulva-Eingang herum liegen. Und diese Befeuchtungsdrüsen oder Vorhofdrüsen produzieren eher so diesen schleimigen, diese schleimige Flüssigkeit. Und das Ejakulat ist schon relativ flüssig und oft auch mengenmäßig einfach mehr. Genau, das Ejakulat kann total unterschiedlich sein vom Aussehen her, vom Geruch, vom Geschmack oder wie halt so die Beschaffenheit ist. Es wird meistens beschrieben als durchsichtig, milchig oder sogar hellgelb und ja, unterscheidet sich je nach Lebens- und Ernährungsweise auch ziemlich stark. Also es kann total abhängig sein vom Zyklus zum Beispiel, wie es schmeckt, wie es riecht oder auch wie viel Mengen an Ejakulat ausgeschieden werden und kann dementsprechend dann auch nach Ernährungsweisen eher salzig, eher bitter etc. schmecken. Kann stoßweise herausspritzen oder auch wirklich einfach herausfließen, ohne dass es groß bemerkt wird oder ohne dass es da so eine Empfindung für gibt. Und bei der sogenannten Rückwärts-Ejakulation, das hat sich ja eben schon angedeutet, wird das Ejakulat, was in dem Schwellgewebe produziert wird, dann über die Harnröhre zurückgeleitet in die Blase und von da aus dann beim Pinkeln wieder nach außen abgegeben. Es enthält einen hohen PSA-Gehalt, das heißt die Prostataphosphatase, die auch vom männlichen Prostatasekret bekannt ist. Und als charakteristisches Merkmal gilt, dass Urin von diesem Prostatasekret unterscheidet. Außerdem hat es einen großen Calcium- und Glukosegehalt und enthält Hormone wie zum Beispiel Serotonin. Das heißt, das Ejakulat kann einfach nochmal als vermehrt Gleitmittel wirken oder einfach nochmal durch mehr Flüssigkeit ja, zu mehr Befeuchtung beitragen. Spannend ist es, dass auch tatsächlich Schwangere manchmal ab dem 7. Monat ejakulieren, vielleicht auch ohne da eine große Stimulation wahrzunehmen, weil das, weil das prostatische Schwellgewebe anschwillen kann, je nachdem, wie der Embryo im Uterus gelagert ist. Und dann das Schwellgewebe durch diese Anschwellung versucht, den Embryo zu schützen vor einem Stoß gegen das Venusbein zum Beispiel oder die Beckenknochen. Und tatsächlich auch während der Geburt kann es auch zu Ejakulationen kommen. Und zwar wäre jetzt so das Fazit, was ich aus diesen Analysen mitgenommen habe oder auch euch mit auf den Weg geben möchte, ist natürlich einmal ja, so die Erkenntnis, dass eigentlich alle Geschlechter alle physiologischen Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel die Fähigkeit zu ejakulieren. Und dass es eine Frage der Sichtbarmachung und der Wahrnehmung ist, wer wie ejakulieren kann. Für mich ist außerdem also die weibliche Ejakulation eines der besten Beispiele, an dem wir aufzeigen können, wie sehr das Psychische und das Soziale verknüpft sind. Das hatte ich vorhin ja auch schon angedeutet, dass es für mich einfach aufzeigt, wie tief sich kulturelle Glaubenssätze, Werte oder auch Wissen, also so kulturelles Wissen, sich einschreiben kann in meinen Körper, sich so sehr verinnerlicht, dass ja, viele Frauen in heutiger Zeit einfach nicht ejakulieren, nicht gelernt haben zu ejakulieren, beziehungsweise gelernt haben, diesen Ejakulationsprozess zu unterdrücken, weil es so sehr mit Urin in Verbindung gebracht wird. Genau, und dann einfach ein Beispiel dafür ist für mich, wie vorenthaltene Informationen beziehungsweise sogar auch Falschinformationen tatsächlich meine physiologischen Fähigkeiten einschränken oder bedingen können.
An anderer Stelle gab es aus dem Publikum noch einmal eine Nachfrage, ob denn auch jede Frau in der Lage sei, zu ejakulieren.
Ich mag da immer nicht so gerne diese Begriffe von gesund oder krank oder so Pathologisierungen, aber gesunde Körper haben die physiologische Fähigkeit zu ejakulieren und die anatomische Veranlagung auf jeden Fall. Und dass es nicht stattfindet, hat meistens halt psychologische Gründe durch die Gleichsetzung mit Urin, durch das Erlernen von so einem Abklemmmechanismus, dass dann eher eine Rückwärts-Ejakulation stattfindet, als dass das Ejakulat nach außen abgegeben wird. Also das ist für mich halt genauso diese Verknüpfung von sozialen, wie dann kulturelle Glaubenssätze, kulturelles Wissen und dem wirklich Körperlichen. Das ist mir auch wichtig, gerade noch dazu zu sagen, dass es mir schon darum geht, natürlich da einen bestimmten Informationsfluss zu gewährleisten oder auch dieses nicht vorhandene Wissen irgendwie durch ein Körperwissen ja, dagegen anzuhalten. Aber ich würde jetzt nicht, also ich mache keine Vorträge und keine Workshops, damit jetzt alle Frauen ejakulieren lernen oder sich selber einen Druck machen, jetzt auch noch ejakulieren zu müssen oder so, weil für mich Feminismus tatsächlich, also so meine Definition von Feminismus, glaube ich, wäre, oder die Befreiung von Zwängen wäre und dazu natürlich dann gehört, nicht direkt gleich die nächsten Zwänge zu schaffen. Also ich finde es wichtig, das Körperwissen da in dem Sinne zu haben, aber mir geht es nicht darum, dass das jetzt alle lernen müssen oder so. Und ob es überhaupt ein erhöhtes Lustempfinden oder sowas beinhaltet, muss halt dann jede für sich selber rausfinden, weil es halt, wie gesagt, also Ejakulation auch nicht an den Orgasmus gekoppelt sein muss und wie es sich anfühlt oder ob es sich überhaupt gut anfühlt, ist dann natürlich sehr persönliche und individuelle Sache und Entscheidung auch.
Und schließlich wollte eine Person aus dem Publikum noch wissen, warum denn so wenig Wissen über die weibliche Ejakulation vorherrscht, warum es eigentlich gar keinen Eingang in Biologie oder Fachliteratur gefunden hat.
Also jetzt gerade in den letzten beiden Workshops, die ich jetzt am Samstag einen in Leipzig und letzte Woche einen in Osnabrück gegeben habe, hat sich tatsächlich, glaube ich, so 2-3 Teilnehmende dabei, die genau diesen Aha-Moment hatten, dass sie als Jugendliche wahrscheinlich beim einen der ersten Male masturbieren oder auch beim Sex ejakuliert haben und einige oder viele das dann, glaube ich, lernen abzuklemmen oder zu unterdrücken wieder. Also ich kenne auf jeden Fall viele Geschichten, wo es passiert oder so bei dem ersten Entdecken der Sexualität auf jeden Fall ein Teil ist, zu ejakulieren und ja, oft, also so aus den Erfahrungsberichten, die ich kenne, viele Menschen würden schon sagen, dass sie denken, dass es irgendwie ja Urin sein muss oder einfach gar nicht wissen, wo das jetzt genau herkommt. Und je nachdem, wie dann der Bezug zum eigenen Körper ist, also in dem Buch, was mich aufmerksam gemacht hat auf weibliche Ejakulation, was von dieser katalanischen Autorin ist, Diana Torres, die beschreibt, wie sie halt in einem Spanien der 80er einfach überhaupt keinen Zugang hatte zu irgendwelchen Informationsquellen, Internet und Pornografie und so, auch überhaupt nicht zugänglich waren zu der Zeit. Und dass sie bis Mitte ihrer 20er einfach geglaubt hat, sie uriniert beim Masturbieren, beim Sex, sich erstmal nicht daran gestört hat, weil es halt trotzdem für sie ein schönes Erlebnis war und sie da anscheinend dann auch nicht so die Hemmungen vor Urin hatte. Aber das geht natürlich auch anders. Also ich meine, gerade in einer Kultur, in der eine bestimmte Körperfeindlichkeit herrscht oder sogar ja, eine Scham, eine Tabuisierung auch vor Körperflüssigkeiten, wie dann zum Beispiel Urin oder Ejakulat, ist es, glaube ich, liegt so ein bisschen auf der Hand, dass es schnell passiert, dass dann es mit Urin verwechselt wird und darüber es eher verlernt wird sogar. Obwohl viele das in ihren ersten Sexualitätserfahrungen vielleicht erlebt haben.